Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Ich habe gerade eben, bevor die Aufnahme hier gestartet wurde, bei Spotify ein bisschen Zeit verbracht. Und zwar in der letzten Folge, die ihr hören konntet mit dem Johnny, haben wir ja so ein bisschen darüber fachsimpelt, über Walk-on-Songs. Und er hat gesagt, dass dieser Moment des Walk-ons ihn so kitzelt, den irgendwann mal erleben zu dürfen, vielleicht, wenn es richtig gut läuft. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, mit welchen Liedern, mit welchen Songs ich da eventuell einlaufen würde. Und ganz spannende Sache, kann ich jedem mal empfehlen. Macht wirklich Spaß, wenn man sich da mal so ein bisschen durch seine eigenen Lieblingssongs durchgräbt. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine. Und auch mein heutiger Gast kann bestimmt dazu was sagen oder hat vielleicht schon einen Song im Hinterkopf. Und zwar ist das die liebe Lara Fräking. Hi Lara.
Hi, guten Tag. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist auf jeden Fall von allen Gästen, die bisher hier am Start waren, diejenige, die am meisten PDC-Turniere mitgespielt hat, also die am meisten Erfahrung auf jeden Fall auf den großen Flächen gesammelt hat. Deshalb bin ich ja sehr erfreut, dass du da bist und habe da viele spannende Fragen. Vielleicht kannst du ja so gleich zu Beginn mal den Zuhörern kurz einen Einblick über dich geben, wo du herkommst und wie so dein Weg zum Dart überhaupt begonnen hat und wie es dann dazu kam, dass du jetzt tatsächlich in Next Gen Development Tour hast du gespielt, du hast auch Women's Series schon gespielt, also du bist wirklich nah an den Profis dran da, was das angeht. Also wie hat sich das alles so entwickelt?
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Lara Fräking. Ich habe im Oktober 2019 mit Darts angefangen. Das Ganze hat sich bei mir allerdings schon ein bisschen früher angebahnt. Schon als ich 4, 5 Jahre alt war, hatte ich im Garten eine Dartscheibe. Da wusste ich allerdings noch gar nicht, wie das alles funktioniert. Habe immer nur mal so ein bisschen raufgeworfen. Und ja, dann habe ich irgendwann durch einen Nachbar tatsächlich erfahren, dass es hier bei mir im Dorf zufällig einen Dartverein gibt. Ich glaube, 500 Meter von mir entfernt. Und bin dann da tatsächlich einfach mal mitgekommen und wollte mal was anderes probieren, weil ich sonst nur viele aktive Sachen gemacht habe, sowas wie zum Beispiel Fußball. Und da ist Dart, dachte ich mal, ein ganz guter Ausgleich. Was dann bei mir noch hinzukam, ich habe auch seit 2019 eine chronische Schmerzkrankheit in der Wurfhand, weshalb ich dann ein bisschen beeinträchtigt bin, leider. Weshalb dann auch diese ganzen Sachen mit der PDC ein bisschen gedauert haben, bis man dann da überhaupt Mut gefasst hat und gesagt hat, okay, komm, probier's es einfach mal. Genau, dann habe ich ja meinen Freund kennengelernt, den Marvin Koch. Und durch ihn bin ich dann so in die PDC-Szene reingerutscht. Und er hat mir dann gezeigt, hier kannst du dich anmelden, habe ich mal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, komm, spielst du einfach mal mit. Verlieren kannst du nichts, wenn du nicht antrittst, hast du schon verloren. Also einfach dabei sein, einfach mal Erfahrung sammeln und mal gucken. Genau, da bin ich ziemlich schnell reingestartet in meine allererste Woman Series. Die war dann am 27.08.2022. Ich konnte mein erstes Spiel auch gleich gewinnen. Zweiter Gegner, also beziehungsweise zweite Gegnerin war dann Mikuru Suzuki. Da war dann leider schnell Schluss. Genau, dann ging es auch schnell zur Development Tour. Die war dann, glaube ich, im Oktober 22 direkt. Und dann habe ich tatsächlich auch meine allererste Q-School schon gespielt, und zwar 2024, und konnte demnach dann natürlich auch die Host Nation Qualifier mitnehmen. Und alles, was so ging, immer finanziell mal geguckt, okay, schaffst du es diesen Monat, habe ich dann gedacht, komm, nimmst du mal regelmäßig was mit. Und dadurch konnte ich meine Leistung dann natürlich auch steigern, weil wenn du gegen bessere Darter spielst, die halt einfach vom Niveau stärker sind, dann kannst du dein Spiel auch schneller und besser erhöhen, finde ich.
Respekt auf jeden Fall schon mal an der Stelle für den ganzen Mut, den du da aufgebracht hast, zu diesen ersten Turnieren zu fahren. Ich selber kenne das auch, dass ich jetzt so langsam an den Punkt komme, wo ich mal drüber nachdenke, beim Next Gen auch mal ein Wochenende probemäßig mitzunehmen. Aber man hat doch schon viele Gedanken, die einen da manchmal auch nochmal von abhalten oder bremsen. Also tolle Leistung, dass du da so durchgezogen hast. Du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen, wo ich gerne nochmal näher drauf eingehen würde. Vielleicht, weil du auch deinen Freund angesprochen hast, der ist ja auch wirklich bekannt in Deutschland in der Dartszene, hat doch, glaube ich, im Jugendbereich sehr viele große Sachen gewonnen. Da habe ich mich gefragt, weil ich das ja auch gesehen habe, bei dir bei Instagram, dass ihr da viel zusammen unterwegs seid natürlich. Wie ist das in einer Beziehung so, wenn beide krass das gleiche Hobby haben? Weil ich glaube, das hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Vorteile sind natürlich, man kann zusammen zu Turnieren fahren und auch natürlich zusammen zu Hause trainieren. Das hat mich, wie gesagt, von meiner Leistung auch nochmal enorm in die Höhe gebracht, einfach da nochmal von Marvin Tipps zu kriegen. Und auch heute noch, wo ich jetzt auch schon mehrere Jahre Dart spiele, habe ich immer wieder irgendwas, wo ich ihn frage und wo ich dann durch ihn was Neues lerne und mich auch verbessern kann. Und ja, was halt ein Nachteil ist, ist natürlich, wir sind vom Niveau noch ein gutes Stück auseinander. Von den Turnieren ist es dann natürlich auch so, es gibt halt Turniere, die sind stärker besetzt und weniger stärker besetzt. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich spiele super gerne Gruppenphase, weil bei mir ist halt auch nicht so sicher, sage ich mal, gegen wie viele ich gewinnen kann. Und ich habe gerne einfach viele Spiele, um mich zu steigern, um mich zu konkurrieren mit anderen. Und Marvin zum Beispiel, der spielt halt super gerne Doppel-K.O. Turniere, weil es ja auch relativ ähnlich zu der PDC ist und das natürlich ein anderer Druck ist. Du musst auf dem Moment da sein. Und ja, da gucken wir dann tatsächlich aber immer, dass wir beides mitnehmen. Und das kriegen wir eigentlich ganz gut so gemanagt. Und ja, und natürlich, was halt auch super ist, so gerade die Fahrten, wenn man PDC spielt, zum Beispiel hatten wir jetzt die Next Gen in Österreich, in Eisenstadt. Da kannst du natürlich zusammen hinfahren und wir haben es dann gleich verbunden, haben nochmal 4 Tage in Prag davor gehangen. Nochmal zum Entspannen und sind dann zusammen nach Eisenstadt gefahren und konnten da dann zusammen die Turniere auch mitnehmen, was dann natürlich nochmal so ein bisschen Urlaubsfeeling, sage ich mal, reinbringt, wo man sich nochmal gut vor den wichtigen Turnieren entspannen kann.
Ja, cool. Liebe Grüße auf jeden Fall auch an deinen Freund. Der wird ja vielleicht hier reinhören. Ist auch herzlich eingeladen zu einer Folge mal. Und du hast doch gerade angesprochen, die Sache mit deinem Arm. Das hatte ich auch gesehen. Ich hatte mir auch das Spiel angeguckt, schon bevor ich dich angefragt hatte, bei der My Dart Coach Championship. Die haben, glaube ich, bei YouTube veröffentlicht, eins deiner Spiele da. Und da hatte der Adrian Geiler da auch schon kurz drüber gesprochen. Ist ja eine sehr spannende Konstellation, also schon, sag mal, früh in der Karriere mit so großen Problemen, gerade in der Wurfhand, zu tun zu haben. Wie gehst du damit mental um, beziehungsweise wie hat es deine Entwicklung geprägt in den letzten Jahren?
Ja, also bei mir ist halt, ich sag mal, ich sag immer ein Vorteil, dass ich damit schon angefangen habe mit dem Dartspielen, weil ich glaube, sonst würde man sich ein bisschen mehr ärgern, wenn man weiß, was man eigentlich könnte. Ja, mental ist das tatsächlich eine schwierige Sache. Also ich habe lange Zeit mit dem Johannes Lipsius zusammengearbeitet, einem wirklich super, super guten Mentalcoach, kann ich allen empfehlen. Habe mir mit Johannes zusammen viele Sachen erarbeitet, wie man in schwierigen Situationen im Spiel damit gut umgehen kann, wie man sich auf Spiele vorbereitet, aber auch wie man halt schnell Negatives abschüttelt. Ich habe zum Beispiel ganz oft das Problem, dass mit meiner Hand, wenn ich werfe, dass mir ein Pfeil, ich sag mal, weggezogen wird von der Hand. Also zum Beispiel das Handgelenk einfach zu steif wird und der geht dann halt irgendwo hin. Und dann habe ich zum Beispiel mit ihm eintrainiert auch, geh nochmal zurück, atme nochmal durch, konzentriere dich auf den nächsten Dart. Und das ist natürlich ganz schön schwierig erstmal, wenn man das öfter hat, dass man sich dann denkt, okay, warum muss das denn jetzt sein? So, das ist dann eine Sache, die nervt einen irgendwann total und da wird man dann halt auch sauer drüber. Und ich habe auch bis heute immer noch Spiele, da werde ich einfach wirklich sauer und habe das dann auch im Spiel, dass ich sauer bin. Und da bin ich halt jetzt immer noch dabei, das weiter irgendwie rauszukriegen, weil das natürlich auch doof ist, wenn du dich dann im Spiel aufregst. Das macht den Gegner nur stärker, das weiß ich auch, aber gerade wenn die Schmerzen dann so extrem sind und dann nichts funktioniert, dann ist es halt für mich immer noch ziemlich schwierig, das zu umgehen. Bei der PDC klappt es mittlerweile meistens. Da ist es dann danach eher, dass man sauer ist. Aber durch Johannes konnte ich da, wie gesagt, schon riesen, riesengroße Fortschritte machen und hoffe, dass das auch irgendwann noch ganz rausgeht.
Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt da. Also man merkt ja dann auf jeden Fall wieder mal, wie viel im Kopf letztendlich passiert, wie viel sich da abspielt, wenn du sagst, dass das der Haupthebel war, womit du Sachen da jetzt verbessern konntest. Und man sieht ja auch immer mehr jetzt bei der PDC, bei den Profis, dass das Thema Verletzungen eine Rolle spielt. Beziehungsweise ich glaube, immer mehr machen es einfach öffentlich und reden jetzt ja darüber. Wir hatten ja auch bei Michael Smith jetzt vor kurzem diese diesen Post von ihm, wo er immer alles offiziert hat, was er eigentlich so für Beschwerden hat. Unter anderem mit Arthritis auch in seiner Hand, in der Wurfhand von einer früheren Verletzung. Also es scheint ja einige zu geben, die trotz dem ein oder anderen Problem, was da ist, dieses Weltklasse-Niveau schaffen zu erreichen. Und ich glaube, das macht dann auch allen, auch vielleicht jedem Zuhörer, der da irgendwie Probleme hat, Mut und Hoffnung, dass trotzdem alles erreicht werden kann, ne?
Ja, auf jeden Fall, zumal es bei den Profis ja auch nochmal was anderes ist. Da geht es ja auch zum Beispiel nochmal um andere Summen, die man halt auch gewinnen kann. Und da ist es dann halt doof, wenn man sagt, man spielt um mehrere tausend Pfund und tritt nicht an. Dann ist da eher so mein Gefühl, okay, versuche es, solange wie es halt klappt. Und man sieht auch, finde ich, ganz stark, auch zum Beispiel Espinel, der hatte ja eine ganze Zeit auch Probleme mit Verletzungen, dass er auch dann immer mehr dieses Absetzen macht, was ich gerade schon beschrieben habe. Und versucht sich dann noch mehr zu konzentrieren, was dann natürlich aber auch umso anstrengender fürs Spiel ist und wodurch dann halt auch natürlich die Konstanz leidet, weil du halt dich einfach wirklich jedes Spiel vollen Fokus brauchst, um deine Leistung abrufen zu können.
Jemand, der auch schon auf der gleichen WM-Bühne stand wie Espinel, ist diejenige, die du gerade angesprochen hast, gegen die du bei der Women's Series dann gleich dein zweites Spiel hattest, wie du vorhin angesprochen hast. Wie ist denn das Feeling, wenn man auf einmal gegen eine der Top-Frauen weltweit auf der Bühne steht, beziehungsweise ist ja ohne Bühne die Spiele, aber wenn man an Bord steht und sich mit so jemandem dann messen kann und darf? Wie war da so dein Empfinden in dem Augenblick?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe das erste Spiel ja gleich gewonnen, deswegen war ich sowieso schon so ein bisschen aufgeregt. Und da habe ich damals noch nicht so drauf geguckt, okay, wen kriegst du als nächstes, wen kriegst du als nächstes. Da gucke ich mittlerweile so ein bisschen drauf, wie sieht das Draw überhaupt aus. Und dann habe ich, nachdem ich das Spiel gewonnen hatte, habe ich reingeguckt und habe gesehen, oh Mist, Mikuru. So, also ich war einfach total aufgeregt. Ich mag Mikuru Suzuki sowieso, also es ist wirklich von den Frauen meine Lieblingsspielerin auch. Und da überhaupt gegen sie spielen zu dürfen, das war für mich super. Da war mir egal, ob ich gewinne oder verliere, sondern ich wollte dieses Spiel einfach genießen und sie halt ärgern. Einfach rausdonnern, was ich kann. Und wenn ich ein Leck hole, dann hole ich ein Leck. Und ja, versuchen alles, was geht. Und da ist die Motivation, finde ich, natürlich nochmal viel, viel größer. Und ich stand da aber, so also weiß ich noch, einfach nur hinter. Und ich gucke normalerweise dem Gegner nicht zu, was er wirft, aber da musste ich zugucken. Ich bin ein Riesenfan von ihr, wirklich auch von ihrem Wurfstil. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gerade seinen Arm durchzieht und wirklich so gut spielt dann.
Falls jetzt auch die ein oder andere Frau vielleicht zuhört, ich kenne mich da leider nicht so detailliert aus für die Women's Series jetzt. Was würdest du sagen, auf welchem Niveau macht es Sinn, sich auch mal anzumelden oder eventuell damit ja, sich zumindest Gedanken zu machen, ob es in die Planung der nächsten Jahre dann irgendwann integriert wird? Also welches Niveau sollte man spielen, dass man da jetzt nicht komplett untergeht?
Es ist tatsächlich relativ unterschiedlich, weil die Spannweite bei der Women Series im Gegensatz zum Beispiel zur Development Tour vom Niveau deutlich größer ist. Bei der Women Series hast du auch viele, die spielen auch zum Beispiel mal unter 40. Du hast aber halt auch einige, die spielen halt über 70. Und wenn du halt, also es kommt immer eigentlich auf die Losung auch an. Ich hatte auch erstes Spiel eine, die gut zu schlagen war, dann direkt Mikuru. Da sieht man das halt, die Losung ist entscheidend. Hätte ich da jemand anderen bekommen? Als anstatt Mikuru hätte ich auch ums Preisgeld vielleicht um jemand, also für, also gegen jemand anderen gespielt. Das ist alles viel losungsabhängig und ich finde, dass man sich das auch so mal überlegen kann, auch wenn man zum Beispiel noch unter 40 spielt und sich da einfach anmeldet, weil wie gesagt, hast du ein gutes Los, kannst du da vielleicht was machen und selbst wenn nicht, dann verbesserst du dich, weil du halt gegen bessere Leute spielst und gerade zum Beispiel für Frauen, die aus der Nähe jetzt von Deutschland kommen, würde ich auf jeden Fall die deutschen Women Series mitnehmen oder zum Beispiel auch Holland, die sind nicht so weit. Und wenn man sich dann da wohlfühlt und sagt, das ist es, dann könnte man zum Beispiel auch England probieren. England ist natürlich dann nochmal ein bisschen anders, was auch zum Beispiel die Kosten angeht. Und das finde ich persönlich auch das Niveau nochmal stärker, weil da auch viele andere dann nochmal mitspielen, die dann halt diesen Weg nach Deutschland und Holland und so weiter nicht machen wollen. Und deswegen, also ich würde grundsätzlich erstmal jedem raten, wenn du zum Beispiel auch mal lokal Spiele gewinnst, melde dich an, versuch dein Glück und man kann nichts verlieren. Wenn man nicht antritt, dann hat man schon verloren, weil du es nie probierst, sondern einfach hingehen und machen und ja, vielleicht kommt dann was bei raus.
Wie nimmst du generell die Entwicklung in der Frauenszene im Dart in Deutschland wahr? Du hast ja jetzt wirklich viele, die spielt, und mir selber fällt jetzt auf den regionalen Turnieren hier im Osten bzw. im Norden immer auf, dass, also ich nehme es so wahr, dass wirklich immer mehr Frauen teilnehmen an den Turnieren auch und sich trauen. Wie ist denn so dein Eindruck? Du wirst ja mit vielen auch in Kontakt sein.
Ja, also gerade jetzt in letzter Zeit finde ich, dass es zunimmt auch an Spielerinnen, aber halt auch vom Niveau. Also es wird jetzt wirklich immer besser, das Niveau, immer höher. Und ja, wenn man mit anderen redet, dann ist es auch ganz oft so, dass dann tatsächlich das, was du schon angesprochen hattest, eher so diese Zweifel kommen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist und so weiter. Das heißt, ich finde, es fehlt halt da einfach wirklich viel noch der Mut, weshalb ich es auch gesagt habe, okay, komm, ich will das bei Instagram bei mir posten, damit auch andere Leute einfach sehen können, ey, fahr da hin. Und wenn mal ein Spiel schlecht läuft, dann ist es so, das gehört zum Dartsport dazu. Und da, wie gesagt, einfach gegen gute Spieler spielen, das verbessert dich selber und auch vom Mentalen, finde ich, macht das einen Unterschied, ob du vor dieser blauen PDC-Wand spielst oder ob du irgendwo auf einem lokalen Turnier spielst, wo alles laut ist und Partymusik und so weiter. Also das ist auch ein Unterschied. Und ja, wie gesagt, gerade so die obere Spannbreite, da hat man so vor ein, zwei Jahren noch gesagt, gut, es gibt vielleicht so vier, fünf, sechs Frauen, die wirklich alles unter sich da oben ausmachen. Aber mittlerweile sind das bestimmt 10, 12, wo du sagst, okay, mit denen musst du rechnen, dass sie das holen können.
Wir packen auf jeden Fall deinen Instagram-Account auch mal in die Beschreibung hier mit rein, dass alle sich die Sache angucken können und dann auch ein Follow da lassen können. Wie ist denn, weil du jetzt gerade angesprochen hast mit dem PDC-Turnieren, wie ist denn da so die Grundlautstärke beziehungsweise so das Feeling vor Ort? Ist es ein sehr ruhiges Miteinander, wie man es jetzt so von den Players Championship-Turnieren kennt bei den Herren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist auf jeden Fall sehr ruhig. Das ist aber auch bei der PDC so geregelt, dass du da nicht irgendwie dein Handy auf laut haben darfst oder dich laut unterhalten darfst, sondern da laufen halt auch zum Beispiel immer Offizielle von der PDC rum und sorgen auch dafür natürlich, dass es ruhig ist, damit halt auch jeder Spieler sich konzentrieren kann, weil es geht da ja halt auch nicht wie auf einem Hobbyturnier hier um mal Preisgeld, sondern da geht es ja wirklich auch gerade bei der Women's Series, das ist ja eine Serie wirklich. Und für die ersten zwei der Rangliste geht es dann zur WM. Ich meine, da geht es halt um wirklich viel und deshalb, das ist da wirklich ruhig und gesittet. Man ist nicht laut, auch wenn man sich ärgert oder so, sondern da musst du wirklich leise sein, um auch die anderen nicht zu stören. Meistens ist es auch so, dass die Spieler sozusagen, wie man es auch bei den Players Championship sieht, so ein bisschen in diesen Kabinen sind. Also, dass die zwischen abgegrenzt sind, damit du wirklich bei deinem Spiel bleibst und nicht vom Nebenboard irgendwie abgelenkt wirst. Und ja, genau, untereinander ist es da dann halt auch wirklich ruhig. Also man unterhält sich dann ruhig oder unterhält sich dann eher draußen. Einfach, ich meine, das sind Riesenhallen, wenn du dich da nicht allzu laut verhältst, kannst du dich da halt klar normal unterhalten. Aber du darfst da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, auf Tische hauen oder sowas, wenn du dich zum Beispiel aufregst.
Bo Greaves hat gestern, habe ich gesehen, im Players Championship, oder ich glaub vorgestern sogar, gegen Josh Wock gewonnen mit einem über 100er Average. Glaube, das erste Spiel, was sie beim Players Championship auch gewonnen hat, als Nachrücker jetzt ja. Also, glaube ich, auch nochmal so ein großes Ding für die Frauenszene, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte. Also, man sieht ja immer mehr, ich glaube, auch durch sie kamen auch nochmal viele Nachwuchsspielerinnen, die jetzt auch ein bisschen sehen, was möglich ist und dass dieser Unterschied immer kleiner wird, sozusagen. Wie würdest du beurteilen, so, du hast Next Gen gespielt, Women's Series Development Tour, haben, glaube ich, oder gibt es wahrscheinlich ganz, ganz wenige, die alle Erfahrungen in der Hinsicht mitgenommen haben. Welches Format findest du am interessantesten, beziehungsweise welches findest du am besten für dich als Spielerin?
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eher so ein Fan von der Development Tour oder von der Women Series, weil ich einfach total gerne auch diese Leute bei der Development Tour gerade habe, die man, also gegen die man halt nicht sonst spielen kann. Ich habe zum Beispiel bei der Development Tour habe ich auch gegen einen Rian van Veen schon gespielt.
Was?
Und das macht mir halt auch einfach am meisten Spaß, so gegen Leute aus anderen Ländern zu spielen. Bei der Next Gen habe ich zum Beispiel meistens das Problem, dass ganz viele bei mir aus der Region kommen. Und dann hast du halt deine Losung und dann spielst du halt gegen jemanden, gegen den du, ich sag mal, letzte Woche auf dem Turnier gespielt hast. So. Und das ist für mich halt dann nicht so interessant, sondern ich will wirklich gegen verschiedene Länder spielen, gegen verschiedene Nationen, unterschiedliche Gegner. Das ist für mich immer so das, was ich mir wünsche. Und bei der Next Gen ist zum Beispiel auch nicht so vom Modus her nicht so mein Geschmack. Die haben ja da jetzt auch zum Beispiel auf Master Out manche Turniere gesetzt. Und da ist halt einfach so meine Einstellung, gut, ich finde es für mich nicht so gut, weil ich spiele halt Steel Dart und kein E-Dart. Ich spiele halt Double Out und das ist halt so meins. Und das ist, finde ich, einfach, wie gesagt, bei der Development Tour und bei Women's Series von den Gegnern einfach mehr so mein Fall. Und ich bin halt auch jemand, ich spiele super gerne auch einfach zum Beispiel in England. Das macht mir total Spaß, auch mit den Reisen. Da habe ich einfach das Gefühl, ich kann entspannter spielen, weil du hast ja diese Anreisen. Dann hast du da vielleicht nochmal ein, zwei Tage und das ist für mich eher so mein Fall.
Ja, ich fand es auch abschreckend mit dem Master Out, als ich es gesehen hatte. Irgendwie, also mich persönlich begeisterte jetzt auch nicht dieser Modus. Aber sie scheinen so ein bisschen was auszuprobieren vom Verband in dieser Next Gen. Also das zu nutzen dafür, um Sachen einfach mal zu gucken, wie es angenommen wird. Wird man dann sehen. Ich glaube, sie hatten jetzt beim Double-In, Double-Out-Turnier trotzdem volle Anmeldezahlen, ne? Also scheinbar gibt es ja trotzdem genug Leute, die das dann mitmachen. Von daher scheint es ja irgendwie trotzdem angenommen zu werden. Was wichtig ist hier immer im Podcast oder was wir versuchen ja immer mitzugeben an die Zuhörer ist, dass sie auch direkt was nach dem Podcast in ihrem eigenen Training vielleicht ändern können oder ausprobieren können, Inspiration haben. Kannst du mal so ein paar Dinge aus deinem Training teilen, wie das aussieht, wie oft oder wie viel du trainierst? Und vielleicht auch das ein oder andere Trainingsspiel oder Trainingsmethode, die die Leute mal selbst austesten können.
Ja, ich bin tatsächlich eine von den Personen, ich bin so ein bisschen trainingsfaul. Mir fehlt so ein bisschen gerade im Moment die Motivation, mich zu Hause hinzustellen. Aber ich kann nur den Tipp geben, sucht euch die Motivation, ohne Training kommt nichts. Und wenn es halt jeden Tag nur eine halbe Stunde ist, das ist wichtig. Ja, erstmal natürlich, also ich werfe mich erstmal warm, so 20 bis 30 Minuten einfach erstmal versuchen, aufs Board zu werfen, Gefühle in den Arm zu kriegen, den Arm warm zu machen. Und bei mir ist es so, dass ich meistens irgendwie Trainingsspiele mache, zum Beispiel für Doppel, für Scoring, aber auch für Bull. Was ich zum Beispiel ganz gerne spiele, ist auch gerade mit Marvin zum Beispiel zusammen, sind die Spiele 61, heißt das. Bedeutet, du hast drei Aufnahmen, also 9 Pfeile Zeit, um 61 Punkte zu checken. Das kannst du halt zu zweit, zu dritt spielen oder auch alleine. Und dann, wie gesagt, checkst du in diesen drei Aufnahmen die 61 oder in zwei oder in einer. Wenn du checkst, dann gehst du 10 Punkte hoch und fängst dann an 71 zu checken und immer so weiter. Und wenn du innerhalb von drei Aufnahmen nicht checkst, dann gehst du um einen runter. Das heißt, wenn du 61 nicht checkst, dann gehst du auf 60 runter. Und dann immer so weiter. Das kannst du halt unbegrenzt spielen. Und genau, das Ziel ist halt einfach wirklich das, was du hast, zum Beispiel diese 61, dann mit deinen drei Aufnahmen spätestens zu checken. Das ist auch zum Beispiel zum Warmspielen auch eine Möglichkeit. Was ich auch ganz gerne spiele, ist zum Beispiel einfach jedes Doppel, das heißt drei Pfeile auf Doppel 1, drei Pfeile auf Doppel 2 und so weiter. Oder auch gerade diese Wege mit Doppel 20, Doppel 10, Doppel 5, also ein Pfeil Doppel 20, ein Doppel 10, ein Doppel 5. Weil es halt ja auch wichtig ist, dass du im Spiel diesen Switch kannst. Wenn du halt Tops Rest hast und du triffst Inside 20, dann hast du ja Doppel 10 Resten, dann hast du halt diesen Switch einfach schon im Training. Das geht am besten über 20, 10, 5. Kannst du aber auch machen über 32, 16, 8. Aber zum Beispiel auch über 36 und 18. Also da kann man sich das selber so ein bisschen, ja, ich sag mal, herleiten, welche Doppel man da hintereinander trainiert. Und Scoring mache ich ganz viel, zum Beispiel Power Scoring. Das heißt einfach mal 60 Pfeile auf 20 und dann kriegst du für ein Triple, kriegst du 3 Punkte, für ein Doppel 2 Punkte und für ein Single 1 Punkt. Und ich mache das meistens so mit 60 Pfeilen. Und das macht dann halt Sinn auf die 20, auf die 19 oder auf die 18, auf die großen Scoring-Segmente. Kann man aber auch auf Bull machen, also Power Scoring Bull. Dabei kriegst du dann 2 Punkte für Rot Bull und 1 Punkt für Grün Bull. Das sind so Trainingsspiele, die ich mache. Und was ich auch am häufigsten wirklich mache, eigentlich jedes Training, ich habe so einen Beutel mit Check Chips. Da sind alle Finishes drin von 2 Rest bis hoch zu 120, glaube ich. Und du kriegst dann, da sind Punkte dann auf der Rückseite für ein Dart-Finishes 1 Punkt, für 2 Dart-Finishes, dann kriegst du, glaube ich, schon 2 Punkte und so weiter. Und die muss man dann halt auch checken. Ich spiele das dann zum Beispiel gegen Marvin ganz oft. Und wer dann zuerst checkt, der kriegt diesen Chip und dann zählt man zum Schluss die Punkte aus.
Ach cool. Das kannte ich bisher auch noch nicht. Ja. Das ist ja wirklich eine coole Art und Weise, auch so sehr spielerisch zu machen. Und auch die Sache mit der 61, glaube ich, ist für viele ein guter Hinweis, weil ich weiß, dass der eine oder andere bei 121, was der ähnlich ist, dann einfach das noch abschreckend findet, weil das so eine hohe Zahl ist. Deshalb mit 61 anzufangen, vermutlich für viele auf jeden Fall die bessere Lösung. Ja, cooler Einblick auf jeden Fall. Also da denke, da kann der eine oder andere was mitnehmen. Was ich noch mitnehmen kann, was mir gerade einfällt aus meinem eigenen Training, was ganz Kleines, was aber für mich von der Psyche einen Unterschied macht. Ich persönlich gehe immer vom Board mit einer guten Aufnahme. Also wenn ich jetzt mein Spiel beendet habe, mein Trainingsspiel, also mein Training eigentlich durch ist für den Tag, dann werfe ich nochmal, bis ich eine 140 werfe oder so und ziehe die dann aus dem Board und pack die Pfeile weg. Dass ich immer mit diesem positiven Mindset und mit diesem, sag mal, Erfolgserlebnis vom Board gehe. Das ist für mich so weit, weil ich selbst auf Turnieren und so immer mache, wenn ich jetzt durch bin, also rausgeflogen oder so, dass ich dann nochmal am Practice Board so lange werfe, bis eine Top-Aufnahme dabei ist. Meist sieht es ja innerhalb von 3, 4 Minuten, dass man wieder irgendwas Gutes wirft. Manchmal auch mit den ersten Pfeilen, wie auch immer. Aber jedenfalls sieht man dann immer mit einem positiven Mindset vom Board irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine Sache, die ich eigentlich auch so gut wie immer mache. Wie du schon sagst, einfach mit einem guten Gefühl überhaupt vom Board gehen. Ich mache es zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich dann mal gegen einen Bot irgendwie spiele, 501, und ich habe dann ein super, super krasses Spiel gemacht irgendwie für mein Niveau, dann sage ich auch, okay, gut, hier beende ich das Training jetzt. Das war ein super Abschluss. Selbst wenn ich dann eigentlich noch was hätte gemacht, sondern dann sage ich auch manchmal, gut, damit lasse ich es jetzt für heute. Geh vielleicht später nochmal ans Board oder nächsten Tag, weil gerade wenn du so ein super Spiel gemacht hast, dann festigt sich das im Kopf einfach nochmal und das kann das Gehirn dann einfach auch nochmal verarbeiten und wie du schon sagst, diese positiven Gefühle einfach mitnehmen.
Die auch so viel ankommt, wie gesagt, durch diese ganze, was im Kopf passiert bei unserem Sport, glaube ich, ist das ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte. Was mich immer interessiert, bei meinen Gästen ist, wie die Perspektive, wie die Ziele aussehen. So natürlich auch bei dir, wie das dieses Jahr aussieht, also große Ziele, die du dieses Jahr noch hast, was den Dartsport angeht und vielleicht auch so auf die nächsten 5 Jahre mal perspektivisch geguckt, wo du gern hinwollen würdest mit deinem Spiel.
Ja, also persönliche Ziele. Ich habe gerade den Verein gewechselt, bin wieder zu meinem allerersten Verein gegangen, zu den Eckernwort Flyers in Walsrode. Da ist für mich natürlich erstmal das Ziel, jetzt mit dem Team gemeinsam gut in der Liga abzuschneiden. Oder beziehungsweise ist ja jetzt auch nur noch die Rückrunde, jetzt die Rückrunde nochmal gut zu spielen. Das ist so ein Ziel, was jetzt so ein Teamziel eher bei mir auch ist. Und ja, natürlich ein Ziel bei mir ist jetzt, wie gesagt, ich bin ziemlich trainingsfaul, mich jetzt wieder mehr ans Board zu stellen. Ich habe jetzt auch gerade neue Pfeile und neuen Stand und das möchte ich halt eigentlich jetzt wieder so ein bisschen mehr eintrainieren, sage ich mal. Und sonst hatte ich überlegt, dass ich mal schaue, ob ich zum Beispiel mal in die WDF-Szene ein bisschen reingucke, weil ich, wie gesagt, auch dieses Reisen drumherum sehr gerne mag und diese anderen Gegner. Und ich glaube, da ist WDF auch eine gute Option. Ich werde vermutlich die Development Tour in Deutschland auf jeden Fall spielen. Die darf man ja bis 23 spielen. Und die ist eigentlich auf jeden Fall auch fest geplant. Und sonst einfach mal schauen, was noch kommt, wenn ich Lust auf irgendein Turnier habe, anmelden und dann los.
Aber ist es für dich so, dass du sagst, irgendwann mal auf der großen Bühne ist was, was du im Hinterkopf hast? Also, wo du schon sagst, du hättest die Ambition dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man das so im Fernsehen sieht, gerade so dieses Feeling, auch wie du vorhin schon angesprochen hast mit dem Walk-on und so, Lust hätte ich da auf jeden Fall zu. Und auch dann, wie wie es so geht, halt einfach mitzuhalten und vielleicht ein oder zwei mal auch Profis da ärgern zu können und Lecks zu holen und einfach ein gutes Spiel da einfach zu machen.
Hast du schon einen Song im Kopf, mit dem du auflaufen würdest?
Ja, tatsächlich ja. Ich habe den Song Hori heißt der. Das ist ein Song von einer tschechischen Band. Ich kann den Namen natürlich auch nicht aussprechen. Der hat sich tatsächlich so etabliert durch eine ganz witzige Geschichte. Auch mit Marvin zusammen waren wir in Eisenstadt da auch. Und auf dem Rückweg sind wir dann in Tschechien liegen geblieben tatsächlich, weil da was auf der Straße lag. Und ja, dann durften wir da, ich glaube, 16 Uhr war die Panne und um 23 Uhr kam dann irgendwann mein Abschlepper. Und ja, wir haben die Zeit tatsächlich ganz entspannt verbracht und nicht so, oh Mist, blöd und so weiter, sondern wir haben es wirklich eigentlich so mit Humor genommen und es war eigentlich total schön dann wirklich auch. Und als wir dann im Abschlepper waren, beide total müde, durchgefroren und dann hat der Abschleppwagenfahrer Radio angemacht und da lief halt dieses Lied tatsächlich. Und das hat so ein richtig beruhigendes Gefühl gegeben und das verbinde ich halt einfach immer mit was total Positivem. Das pusht mich wirklich. Das höre ich auch teilweise auf anderen Turnieren, wenn ich, also bevor ich spiele. Ja, also das pusht mich total. Und wie gesagt, heißt Horry, könnt ihr gerne mal reinhören. Total gutes Lied.
Ja, werde ich direkt nach der Aufnahme auch mal reinhören. Vor allem ist es etwas Cooles, wenn man da selber so viel mit verbindet. Bei mir, ich habe so eine ganze Playlist mir jetzt gemacht, so mit irgendwie 10 Liedern oder so, die ich eigentlich alle so ganz cool finden würde, wenn man damit einläuft. Weil ich mich echt gefragt habe, ist, warum noch keiner irgendwo einläuft mit Country Roads. Weil eigentlich, also in Deutschland, stell mir vor, wenn du in Deutschland European Tour einläufst mit Country Roads, da hast du die Halle auf jeden Fall alle drei Strophen bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Aber ein weiteres Lied, was ich auch mich tatsächlich frage, ist Lemon Tree. Finde ich tatsächlich auch einen absoluten Klassiker, den ich finde, den man auch eigentlich als so Hauptwalk-on nehmen könnte, so als festen. Ja, auf jeden Fall hast du da die Halle auf der Seite. Das finde ich zum Beispiel auch bei Damon Hatter total cool, dass der das einfach zwischendurch mal switcht und dann mal zu was anderem einläuft. Das merkt man immer total. Die Halle geht da einfach mit und das ist, glaube ich, auch dieses Gefühl, was du vor deinem Spiel haben möchtest, dass die Fans mitgehen. Und zum Beispiel bei Espinel ja auch total auffällig, dass selbst wenn das Lied aus ist, die singen einfach weiter. Das ist einfach ein super schönes Gefühl, wenn du dann die Crowd dahinter dir hast.
Ja, da sind ja auch genau die Bilder, sag ich mal, die alle haben wollen in unserem Sport, weil das ja das ist, was die Sache auch so besonders macht, unter anderem, weil du in keinem anderen Sport so krass findest, so diese Verbundenheit und diese auch Feel Good, ja, diese ganze Atmosphäre, die dann da herrscht in der Halle. Also, ich finde auch, dass das ein wichtiger Part ist, tatsächlich der Walk-on, wenn man irgendwann an dieser Stelle ist. Wir sind fast schon durch, Lara. Was mich aber auf jeden Fall noch interessiert und was ich auch immer frage, wer sind denn deine Lieblingsspieler oder Spielerinnen aus dem Profibereich? Also einer hast du schon genannt, aber es gibt wahrscheinlich unter den Herren auch den einen oder anderen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich ein riesiger Fan von Josh Rock. Mit dem habe ich auch eine Zeit lang Development Tour zusammengespielt. Und auch Rian van Veen, weil die beiden, ich finde die einfach auch menschlich so super sympathisch. Und beides einfach auch Leute, die für gute Spiele zu haben sind. Richtig super Leistung, auch in einem jungen Alter wirklich. Und so von den Profis, die jetzt schon länger auf der Bühne sind, mag ich tatsächlich Espinel super, super gerne. Habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Aber ich mag auch einfach Michael van Gerwen total gerne. Auch so sein Auftreten auf der Bühne, dass er halt immer kämpft. Also van Gerwen gibt nie auf. Der spielt seine Spiele und der geht nie mit dem Gedanken ran, ja, guck mal, was wird, sondern der geht mit dem Gedanken ran, ich gewinne das jetzt. Und egal, gegen wen er spielt. Und das finde ich ist einfach eine Sache, die man sich abgucken sollte, weil man, wenn man sagt, ich gewinne das Spiel, jetzt kann man das Spiel gewinnen. Wenn du sagst, ja, das gewinne ich eh nicht, dann, ich sag mal, brauchst du gar nicht ans Board gehen, weil dann gewinnst du auch nicht. Da ist, wie du schon gesagt hast, eine Kopfsache und du musst einfach immer ans Board gehen mit, wenn du Tops-Rest hast, ich treffe das jetzt. Sonst, wenn du sagst, nee, den ziehe ich wahrscheinlich weg, dann triffst du es nicht. Das ist einfach so eine mentale Sache und ich finde, da ist Van Gerwen einfach ein super gutes Vorbild. Und auch Espinel gerade mit seiner Datitis ist für mich natürlich ein Vorbild. Wegen meiner Hand auch, dass man sieht, selbst wenn man da irgendwie eine Einschränkung hat, man kann es. Man kann auf der großen Bühne spielen, man kann große Namen schlagen. Und das ist für mich auch immer wieder eine Motivation weiterzumachen.
Du hast jetzt Van Feen und Rock nochmal angesprochen und dass du sozusagen da persönlich ja auch den Kontakt dann hattest. Würdest du sagen, dass bei Spielern wie bei den beiden jetzt, die dann den wirklich großen Schritt schaffen in die Top 32, dass man da irgendwie so ein bisschen merkt, dass sie sich dann entfernen oder also so ein bisschen wie in vielen anderen Sportarten eine gewisse Arroganz kommt oder bleiben die sehr bodenständig? Also hast du das Gefühl, dass die immer die gleichen Jungs, sag ich mal, bleiben, die auch in den ja, Turnieren davor immer korrekt waren.
Das ist tatsächlich, finde ich, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Bei den beiden ist es so, die sind beide wirklich einfach total bodenständig. Ich habe Rian jetzt vor kurzem wieder in Hildesheim auf dem Turnier mitgesehen und da kam er auch gleich zu mir, haben uns unterhalten und so. Und ja, die sind einfach total bodenständig. Auch zum Beispiel ein Bradley Brooks, der ist auch total bodenständig und quatscht mit allen und geht da nicht ans Board mit, hier, ich bin der Geilste, sondern der geht da wirklich ans Board und nimmt jeden trotzdem ernst. Und spielt da seinen Stiefel runter. Und es gibt halt aber natürlich auch andere Beispiele. Zum Beispiel finde ich persönlich, hat ja auch jeder eine andere Meinung, Luke Littler, den hatte ich auch teilweise noch auf der Dev-Tour. Der hat sich dann schon eher, finde ich, entfernt. Der hatte halt immer so seine Leute, auch zum Beispiel Bo Greaves, die haben so ihre Leute da, mit denen reden sie. Und ja, mit dem Rest dann halt nicht so wirklich. Aber so Rian und Josh oder Bradley Brooks, die sind halt wirklich, die quatschen da mit jedem und sprechen auch jedem wirklich Mut zu.
Ja, das ist schon was sehr ehrenwertet und auch was sehr cooles, glaube ich, was es in vielen Sportarten nicht so gibt, dass diese Erfahrung überhaupt möglich ist, dass man da mal rankommt sozusagen an diese Top-Leute. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende der Folge, gingen wieder in Windeseile rum. Lara, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und auch für die ganzen vielen spannenden Einblicke. Hat mit Sicherheit viele Leute wieder motiviert und ich hoffe, dass auch die eine oder andere Frau, die zuhört, den Mut fasst und zu Turnieren fährt und da ja sich nicht die Freude nehmen lässt oder durch die Angst sich kontrollieren lässt, sondern einfach hingehen, Spaß haben und weiterentwickeln. Und ich sage an der Stelle schon mal Tschüss, übergebe das letzte Wort an dich, Lara, und sage Good Darts.
Jawohl, sehr schön gesagt nochmal zum Schluss. Ja, wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr euch anmeldet und es funktioniert mein Turnier nicht, dann gebt es nicht auf, sondern dann sagt, okay, ich probiere es nächstes Mal nochmal. Es kann gerade, wenn man in diese PDC-Szene einsteigt, auch sein, dass die ersten Spiele nicht so gut sind, weil man einfach auch nervös ist oder sich einfach zu viele Gedanken macht. Geht da einfach ran, probiert es, bleibt am Ball, nicht aufgeben und nehmt euch einfach. Lasst euch den Spaß einfach am Darts nicht nehmen. Selbst wenn ein Spiel dann nicht läuft, dann abhaken, nächstes Spiel. Und ja, wie gesagt, ich werde weiter posten und weiter versuchen zu motivieren. Und ja, bleibt am Ball. Ich sage auch nochmal Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Und von mir auch nochmal ein Good Darts.
Ciao, ciao. Hört euch alle jetzt das Walk-on-Lied erstmal an.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.